Du, ich habe dir früher, ich habe dir schon 1990 die Einkäufe hochgetragen, weil ich dachte, du bist zu alt, um das alleine zu machen.
Das geht und viel
stimmt,
so.
Das stimmt. Geht viel ja, so. Stimmt, ja, es ist furchtbar. Aber da hat er Schweigepflicht. Das ist jetzt eine Sau. Was er jetzt erzählt, ist eine Sauerei, bestimmt tatsächlich. Steffi, wie ich dich einschätze, wir wollen noch nicht sagen, wen wir heute im Rohr haben und wen wir begrüßen wirklich in unserer Mitte, aber es ist schon ein geiler Hund und bevor wir dann tatsächlich sagen, wie es ist, hast du dir etwas ganz Witziges ausgedacht?
Nee, ist nämlich, nicht witzig, ist überhaupt nicht witzig.
Aber du willst ihn, dieses Tier, umschreiben?
Ja, ich fange an, das kennt er auch aus seinem Podcast, deshalb hat er die anderthalb Minuten Geduld.
Ja.
Ich starte einfach mal.
Ja, bitte mal.
Im selben Jahr, als Carlo von Tiedemann beim NDR einsteigt, wird unser Gast geboren. Mit Pinneberger Kennzeichen geht's direkt in den HSV-Familienblock. Er hatte keinen leichten Start. Aber dann, Fernsehshows, Kochbücher, Restaurants, die ganze Stadt ist gern sein Gast. Ein Podcast und Engagement, wann immer es geht. Ihn kennt man eigentlich nur mit hochgekrempelten Ärmeln, seine Familie kennt ihn wahrscheinlich nur noch vom Hörensagen. Im Fernsehen ist er ständig, vor dem Fernsehen anscheinend seltener. Bis vor kurzem dachte er, Netflix sei der Wellensittich von Asterix. Seit er vor der Kamera kocht, wissen wir, eine gute Maispolade muss vorher richtig zusammengeschissen werden und die wichtigste Zutat ist Fickscheiße. Besondere Kennzeichen, Zahnlücke, sehr sympathisch, immer noch pralle Haut, die längste Analrinne nördlich der Elbe und wahnsinnig kleine Füße. Wir freuen uns auf Tim Mälzer. Hallo Tim.
Alter, du musst zugeben, da steckt schon was dahinter, ne?
Das ist beste Na, Beschreibung. Die hätte ich gerne und das würde ich mir sehr gerne einrahmen. Also es trifft es auf den Punkt. Es stimmt ja alles. Das geht los bei Netflix. Und ich scheiße auch gerne mal die Maispolade zusammen.
Wobei wir beide eine Zeit lang ein gemeinsames Schicksal hatten. Ich hatte auch Pinneberger Kennzeichen. Das heißt, ich habe noch Pinneberger Kennzeichen. Ne? Du hattest es, ich lebe mit dem Makel. Aber so schlimm war es nicht für mich und ist es nicht für mich.
Also. Ich bin ja sehr, sehr stolz auf meine Herkunft. Ich weiß, dass ich einen schwierigen Start in die Hansestadt Hamburg hatte, was zumindest die Frauenwelt anging. Also wenn du gesagt hast, du kamst aus Pinneberg, ich sag mal so, da fielen die Schlüpper nicht runter.
Sondern da Mitleidsbonus.
Da musstest du Humor und Charme und Intelligenz beweisen, um da überhaupt noch im Gespräch zu bleiben. Schließlich finde ich uns gar nicht so schlecht. Also ich bin da gerne groß geworden.
Alle großen Hamburger kommen doch aus Pinneberg, wenn man an fettes Brot denkt zum Beispiel.
Zum Beispiel, aber es ist in der Tat so, dass viele Menschen aus dem kreativen Bereich, also aus den darstellenden Künsten, Musiker, Maler, Schriftsteller, oft Menschen sind, die eben aus dem Umland kommen und gar nicht so aus der Großstadt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir mit einer anderen Flexibilität und mit einer anderen Kreativität groß werden, weil bei uns halt der Konsum nicht so ausgeprägt ist aufgrund der Versorgungsstrukturen. Also heißen, wir hatten eine Dorfkneipe, eine Dorfdisco und da musstest du dich halt auch irgendwie mit dem größten Idioten arrangieren, wenn du dir nicht nonstop auf die Fresse hauen wolltest. Und ich glaube, das gibt einem ein gewisses flexibles Lebensmodell mit auf den Weg.
Tim, ich wollte eigentlich Steffi den Vorrang lassen, aber da ich ein alter Sack bin, darf ich mich jetzt mal ganz kurz dazwischen preschen. Und zwar wollte ich gleich zu Anfang unser gemeinsamer Freund Jan Fedder erwähnen. Jan Fedder hat mal zu mir etwas gesagt, das ist über 10 Jahre her, da hatten wir einen netten Abend bei Tee und Gebäck im Studio Hamburg und es war irgendwie 2 Uhr morgens und wir waren fröhlich dabei, wir tranken beide hell, er Gin, ich Wodka und da kamst du aufs Trapez, komischerweise, das werde ich nie vergessen, dass er dann, ich versuche mal die Sprache von ihm, alter Tiedemann hier, Fedder, hat er gesagt, weißt du was, Tim Mälzer hat eine Riesenfresse, aber der darf das, weil all das, was er sagt, das ist geil und der Junge hat 5 Sterne für mich.
Da habe ich ein bisschen feuchte Augen, also gerade ja, weil Jan nicht ganz überraschend, aber dann am Ende des Tages ja doch überraschend und natürlich viel zu früh von uns gegangen ist und Jan nicht, und das ist jetzt, klingt wie eine Plattitüde, aber ich meine es auch mit Inhalt, ein sehr väterlicher, sehr guter Freund war und ein Ratgeber meines persönlichen Lebens und deshalb, wenn so ein Mensch über mich gute Dinge gesagt hat, dann wiegt das doppelt.
So, und das haben wir gemeinsam. Steffi hat zumindest gesagt, wir beide haben eine Riesenfresse, du und ich, und wir stehen dazu.
Ich finde sowieso, ihr seid alle drei ein bisschen ähnlich. Ich habe mir da so psychologisch mal ein paar Gedanken gemacht, warum ihr so beliebte Menschen seid. Weil ihr wahrscheinlich mit euren Fehlleistungen und mit eurem nicht geradlinigen Lebensstil einfach das Gefühl den Leuten gebt, dass ihr einer von uns seid. So. Sag ich mal so. Also ihr seid ja beide jetzt nicht so auf Selbstoptimierung, alle drei nicht so auf Selbstoptimierung in der Öffentlichkeit bedacht, sondern ihr lasst auch mal einen raushängen. So, und ich glaube, dass das der springende Punkt ist, dass man denkt, Mensch, die gehören zu mir und deshalb bin ich ganz besonders traurig, wenn die irgendwann mal von mir gehen.
Ich bin begeistert.
Ich glaube, es hat wirklich in der Tat was damit zu tun, dass die Charaktere, die wir sind, sind wir. Also ein Carlo von Tiedemann ist ein Carlo von Tiedemann mit seinem lockeren Mundwerk, mit seinen, ich darf das glaube ich sagen, auch in der Vergangenheit exzessiven Momenten in der Emotionalität, im Allen, mit prallen Händen das Leben zu greifen und auch wahrzunehmen. Jan Vedder genauso. Also ich meine, Jan Vedder war immer Jan Vedder, egal was er gespielt hat. Er war Jan Vedder. Und ich bin immer Tim Mälzer, mit Ecken und Kanten, mit verbalen hin und wieder auch mal vielleicht Fehlleistungen oder Ähnlichen. Aber ich glaube, das ist das, was der normale Mensch wirklich ist. Und wir haben halt das große Glück, mit unserer normalen Persönlichkeit das Menschen zu haben, die einen mögen und auch Menschen zu haben, die einen nicht mögen. Und auch das, finde ich, ist auf eine Art und Weise ein Geschenk.
Du hast mir erzählt im Vorgespräch, Tim, als wir kurz telefoniert haben, ihr habt euch ja kennengelernt nicht in Pinneberg und nicht im Kreis Pinneberg, sondern in Hamburg. Welche Straße war es nochmal?
Na, das war Spaldingstraße, das ist unfassbar lange her.
Ja, aber Tim hat sich dran erinnert und Tim hat gesagt, er war 19 und Punk, aber der richtige Hayopai, der hat zwei Stockwerke drüber gewohnt und das warst du.
Ich kann das an der Stelle bestätigen, also wir reden hier nicht von Jan Vedder, wir reden hier von Carlo von Tiedemann.
Ja,
das seriöse Gesicht vom NDR, der aktuelle Schaubudentyp, der Radiomoderator, der Grand Seigneur, damals schon mit seinem Wahlraum Schnauzer gesegnet irgendwie und ich bin damals, das muss ja, wann war denn das, 1990, 91,
ja, genau,
nach Hamburg gezogen in meine erste WG. Wir waren so eine drollige WG aus linksalternativen Taxigründern, Schauspiel Studentinnen, Medizinstudentinnen, Grafikstudenten und halt einen angehenden Koch und wir waren schon echt eine Bagaluten-WG. Aber die Polizei haben wir immer wegen der Tiedemanns gerufen.
In der Sekunde möchte ich gerne mal Schweigepflichter melden. Ich gehe mal so ein bisschen durcheinander, Alter. Ich habe das eigentlich gar nicht glauben können. Seit der Pilotenfolge von Kitchen Impossible 2014, und das musst du mir jetzt mal erklären und bestätigen, es ist unfassbar. Über 364 Tage in 51 Ländern, Alter. Das geht doch gar nicht.
Das ist das. Also ich bezeichne ja Kitchen Impossible als mein persönliches Wetten, dass. Es ist, glaube ich, das, was ein jeder einmal in seinem Leben, der in irgendeiner Form kreativ tätig ist, sei es als Schriftsteller. Das ist mein White Album. Es ist mein Debütroman. Es ist mein wirklich alles. Es ist ein unfassbar tolles, schön handwerklich. Geil, gut gemachtes Produkt, ist schon fast zu kalt die Umschreibung dafür. Es ist einfach Fernsehen at its best. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar und froh darüber, dass ich eben ein Teil dessen sein darf. Es ist allerdings mit massiver Arbeit verbunden. Ich alleine habe pro Folge 10 Drehtage. Dasselbe betrifft den Kontrahenten auch nochmal 10 Drehtage. Das heißt für eine Kochsendung über 20 Drehtage. Plus ich glaube, wir haben dieselben Schnitttage wie der Tatort. Und das sieht man dann auch am Ende des Tages an dem Endprodukt an. Und deshalb ist jeder Aufwand es wert. Es wird sehr gutiert von den Menschen als sehr emotionale, also es ist gar nicht so ein Kochformat. Es ist eher so ein fast eine philosophische Herangehensweise an das Thema, der Weg ist das Ziel. Oder wie geht man am besten mit Scheitern um?
Ich habe gestern noch mal eure Best-of-Folge gesehen mit den schönsten Ausrastern. Ja, was? Ist ja im Fernsehen gelaufen, da kann ich mir das nochmal angucken. Da war, sagen wir mal so, wenn man das mit dem Bußgeldkatalog für Beamtenbeleidigungen abgleichen würde, könntet ihr mit dem Geld die Lufthansa retten? Ja. Hat dir eigentlich noch nie jemand gesagt, irgendwie so, ach komm, sag das mal nicht. Jetzt hast du da mal freie Hand.
Also, es ist kein Prinzip dieser Sendung, besonders ordinär oder vulgär daherzureden. Nee.
Gefühl habe ich auch nicht.
Aber es ist eben halt wirklich eine Beobachtung und es ist nicht mehr, es ist nicht geskriptet. Es wird eine Situation sozusagen vorbereitet seitens des Kontrahenten, wo man eben glaubt, dass der jeweilige andere nicht so gut mit klarkommt. Und es hat nicht nur was mit, also ich sag mal, das Rezept sind meistens nur 20-30%. Der Rest ist blanker Psychoterror. Und man kennt ja, es gibt bestimmte Dinge, die jemanden, ich sag mal, in ein emotionales Ungleichgewicht bringen. Da hat so jeder seine Triggerpunkte. Die kennen wir, die bringen wir in Erfahrung und die bespielen wir. Und dann lassen wir die Kamera dabei laufen und freuen uns diebisch darüber, wenn unser Plan aufgegangen ist. Also, das soll heißen, wenn ich einen Tim Raue, das ist ja mein Lieblingsopfer, da weiß ich einfach, dass der Probleme hat aufgrund seiner gesamten Persönlichkeit und Struktur, mit dem echten Leben konfrontiert zu werden. Da reden wir halt von rudimentären Kochverhältnissen, da reden wir ein Produkt, da hat er keine Allergie gegen, also keine physische, aber eine psychische, das nennt sich Mehl. Sobald man ihn irgendwas mit Mehl machen lässt, da verkrampft er innerlich und will das nicht machen. Das ist für uns immer so der Moment praktisch aus der Sauna raus, ab ins Eisbad. Wir wissen, was das mit unserem Hodensack macht, aber wir müssen es durchziehen. Und das gefällt uns halt nicht immer. Und dadurch kommt auch der eine oder andere, ich sag mal, verbale Entgleisungsmoment zutage. Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, ein IKEA-Möbel ohne Anleitung zusammenzubauen, unter Zeitdruck, mit Kommentierung und Beobachtung des Ehepartners, ja, oder irgendwelche anderen Klugscheißer, die sagen, ja, so würde ich das, aber so oder so. Der weiß genau, was ich meine. Der weiß exakt, was ich meine. Also, ich meine, man liebt doch seinen Lebenspartner. Und dann kommen Kommentare wie, also, ich würde das ja, oder nee, mach doch mal so. Und dann denkst du sagst es ja selten, jedenfalls nicht dein Partner gegenüber, aber der Gedanke ist schon sehr dreidimensional im Kopf zu sagen, halt doch mal die Fresse. Und da wird, in dem Moment wird halt nicht die Fresse gehalten, sondern da wird richtig gebohrt. Und das sieht man nicht immer und das führt ihm halt hin und wieder mal zu diesen Momenten. Aber ich glaube, und das ist das Schöne an dem Format, es werden sehr wenig Dinge gepiept. In meinen Augen leider auch zu wenig. Hin und wieder mal würde ich schon, ich sag mal, verbal eloquenter gerne rüberkommen. Aber es ist halt das Nadelöhr der puren Verzweiflung und manchmal auch ernsthaft des puren Hasses. Also ich habe auch schon Menschen physische Schläge angedroht. Ja.
Aber das meinte ich zu Anfang, das passt zu dir.
Ja, aber ich bin der ausgeglichenste, harmoniesüchtigste,
ja, natürlich,
liebevollste, ja, menschenliebendste, gesellschaftskompatibelste, höflichste Mensch, den ich persönlich nur kenne. Du, ich hab dir schon 1990 die Einkäufe hochgetragen, weil ich dachte, du bist zu alt, um das alleine zu machen.
Das geht und viel
stimmt,
so.
Und stimmt, das geht viel, ja, so. Ja, stimmt, ja, es ist furchtbar. Aber da hat er Schweigepflicht. Das ist jetzt eine Sau. Was er jetzt erzählt, ist eine Sauerei, aber stimmt tatsächlich.
Ja, weil du Alter. Immer schon gleich aussahst, Carlo.
Ja, natürlich, ja,
aber
genau.
Aber das mit dem IKEA-Vergleich, das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Tim hat ja auch einen super Podcast, Fiete Gastro. Ja. Und ich habe mir gestern nochmal die Folge mit Peter Tschentscher, dem Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, angehört. Und der hat dich ja geduzt, du hast es gar nicht gemerkt. Der war ja so cozy, der hat dich am Anfang immer geduzt. Und erst als du dann einfach offensiv gesiezt hast, hat er auch angefangen zu siezen. Der hat sich so wohl gefühlt. Ich finde das ganz erstaunlich, was du aus dem rausgekitzelt hast. Ich habe Peter Tschentscher schon oft erlebt und er ist immer, eigentlich dachte ich, er wäre Frutarier und würde sich auch so verhalten. Aber der war ja so gemütlich bei dir und das ist richtig gut gewesen. Es war ein richtig guter Podcast. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube, der spielt mir meine Position so ein bisschen in die Karten. Ich bin halt der Koch und vor mir hat keiner Angst. Also in keiner Form, weil ich bin der Koch, fertig. Und das heißt, ich werde den Leuten nichts wegnehmen. Ich möchte ihnen nichts wegnehmen. Ich möchte sie nicht angreifen. Ich möchte ein gepflegtes, manchmal auch kontroverses und vielleicht mal ein nicht einigendes Gespräch führen. Aber es geht hier nicht um eine Positionsgewichse, um den anderen doof dastehen zu lassen, wie es halt in ganz vielen anderen Bereichen ist. Ich denke eben, dass wir ein bisschen verloren haben, manchmal auch vielleicht auch mal aggressiver zu diskutieren, aber eben miteinander zu sprechen und miteinander Lösungen zu finden. Ich finde, es ist jetzt gerade in der heutigen Situation, in der wir sind, mit Corona und in der Gastronomie, wo wir ja auch sehr lautstark das Gespräch, den Dialog einfordern, weil wir einfach glauben, im Gespräch können wir Lösungen mit anbieten, die weit über das hinausgehen, was derzeitig gefordert ist. Und zwar, es geht nicht um Geld, sondern es geht wirklich um praktische Lösungen. Und wie soll denn jemand, der tagtäglich mit anderen Dingen konfrontiert ist, verstehen, wie es in unserer Branche abgeht oder welche wirklichen Hilfsmaßnahmen wir benötigen, die wirklich funktionieren können. Und deshalb, ich halte das Gespräch und auch manchmal das Gespräch mit den Menschen, die vielleicht von der Politik keine Ahnung haben, wie Entscheidungen hergestellt werden, aber deutlich sehr klar und auch gut formulieren können, was hilfreich wäre, würde, glaube ich, sehr viele Probleme gar nicht erst entstehen lassen und Politik auch etwas pragmatischer wieder erscheinen lassen. Und ich mochte das, dass der Bürgermeister sich die Zeit genommen hat, einfach nur mit einem Koch sich hinzusetzen, auch auf die Gefahr hin, dass wir ihn angehen, weil wir waren schon in der Corona-Phase, und auch auf die Gefahr hin, von einem vielleicht vermeintlich dummen Menschen mit dummen Thesen konfrontiert zu werden. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass er sich dazu bereit erklärt hat, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon anderes zu tun hatte. Und nochmal, wenn man Gäste hat, ist es nicht die Aufgabe von mir, Menschen anzugreifen, zu beleidigen oder Ähnlichem. Ein bisschen kitzeln, ja, das gehört dazu, aber es sind Gäste und ich bin Gastgeber. Und ich finde das schön, dass es bei dir so ankam, weil das ist auch exakt das, was ich erreichen wollte. Menschen sollen sich, auch wenn es mal über das eine oder andere Thema geht, immer wohlfühlen.
Es war wirklich das beste Interview mit Peter Tschentscher, das ich seit langem gehört habe. Und das war kurz bevor er schon immer rechts neben Angela Merkel gesessen
hat. Du sollst ihn jetzt nicht zuschleimen, er ist ja ein Geiler.
Ja, aber das kann man ja auch mal sagen. Tim hat in seinem Podcast ja auch andere Leute, wo man auch manchmal das Gefühl hatte, jetzt da schwimmt er jetzt nicht so auf einer Welle.
Ja.
Und das hält ja immer ganz gut aus, ist mir aufgefallen.
Aber Tim, darf ich dich mal fragen. Jetzt, ich bin ja ganz jung im Gegensatz zu dir. Dein Podcast gibt es seit einem Jahr und jetzt schleim ich dich mal zu mit Riesenerfolg, wenn du Ginger siehst oder wie hieße die 82-jährige
Monika Fuchs, da war ich
die groß fantastisch war.
Die war
die,
cool.
Die Mörder gut war, weil Hut ab. Und so, ich habe mich vor 8 Wochen von meiner Kollegin Steffi, ich gebe zu, mit einem Gutteil Eitelkeit dazu überreden lassen, einen Podcast zu machen. Wo steht für dich persönlich diese Institution, die Einrichtung Podcast? Ich finde es eigentlich geil, dass ich mich da auch zum Teil ein bisschen selbst verwirklichen kann. Und wenn man dann noch so Tiere und Giganten wie dich vor dem Mikro hat, ich liebe den Podcast.
Also ich kann dir sehr sagen, ich hatte das Angebot schon mal vor 4, 5 Jahren und da habe ich damals noch gesagt, boah, Alter, was interessiert wirklich die Welt, was ich zu sagen habe? Also weil ich habe den Podcast damals noch nicht ganz genau verstanden und bin aber selber da reingerutscht als Hörer. Und da war für mich immer das ganz große Beispiel in einer sehr schönen Gesprächsmischung, muss man sagen, Fest und Flauschig, also Jan Böhmermann und Olli Schulz, die eben das geschafft haben, unterhaltsam, teilweise auch ernste Themen bei mir Inspirationen zu erzeugen, dass ich mich hin und wieder mit Themen weiter beschäftigt habe, die dort angesprochen worden sind, und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Ich hatte irgendwann mal die Idee, vor 6, 7 Jahren eine Radiosendung zu machen. Weil ich dachte, die Verbindung aus Gespräch und Musik ist doch eigentlich eins der schönsten Dinge, die man machen kann. Und wenn man jetzt noch Essen und Trinken dazu machen kann, ist das eine schöne Kombination. Das, was ich am Podcast mag, dass es keine Restriktion gibt. Wir dürfen frei reden. Es gibt keine Aussage. Es gibt keinen Senderchef, der dir sagt, mit wem du zu reden hast, wann du zu reden hast, welche Musik, sondern du darfst eigentlich relativ frei daherplappern. Es ist kein, du kannst sehr, sehr schnell reagieren. Also angenommen, weißt du selber, wenn wir eine Radiosendung haben, dann hättet ihr wahrscheinlich 2 Monate vorher angefragt irgendwie, dann hättest du einen Termin gegeben, dann wäre ich zum NDR gekommen, dann werden sieben Menschen damit beschäftigt, dann wäre die Soundqualität, oh, da muss alles genau richtig sein, kein Räuspern, dann darf es kein Warmgetränk in der Kabine geben. Und das ist eigentlich so ein kastriertes Gespräch, was man da in einer Art von Aquarium führt. Und der Podcast, selbst die Situation, in der wir jetzt ja gerade sind, hat ja was wahnsinnig Intimes und hat was ganz Besonderes. Und wir können jederzeit, und wir können uns alle Zeit der Welt nehmen. Keiner sagt, der Podcast muss nach 60 Minuten zu Ende sein. Wir haben eine Zielvorgabe, 60 Minuten, haben es aber auch schon auf 2,5 Stunden geschafft. Wenn das Gespräch gut ist, super. Und wenn ich Monika Fuchs, die mein letzter Gast war, wenn ich die einen Tag später nochmal haben möchte, dann lade ich sie einfach wieder ein. Also du hast dieses jugendlich unbedarfte, nicht kontrollierbare, und du darfst es nutzen. Es liegt an dir, was du daraus machst und wie häufig du bist, welchen Inhalt du hast, welche Intensität, wie lange du jemanden reden lässt, so wie mich jetzt gerade im Radio, ginge das nicht, weil spätestens jetzt schon die Verkehrsnachrichten kämen oder du müsstest irgendein ein Lied einspielen oder irgendeine andere Ansage oder. Da bist du ja teilweise nur Füllmaterial.
Deshalb von mir auch eben diese Verwirklichung, die wir vor zwei Monaten dann auch gemacht haben, dass man sich eben selbst verwirklichen kann und dass man wirklich auch vieles von sich selbst preisen kann und dass man eben auch Leute wie dich plötzlich von einer ganz anderen Seite befragen darf und dann noch eine Frage, weil kein Aufnahmeleiter steht dahinter und keiner macht, komm Alter, die Klappe fällt, aus, vorbei. Das ist das Geile am Podcast, finde ich riesig.
Und das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe, Podcast ist ja eigentlich nur Radio on Demand und ich habe mich immer gewundert, warum sind die Radiomenschen so träge in dem Podcast-Business, weil hier darfst du mehr Persönlichkeiten. Sicherlich bist du immer noch Carlo von Tiedemann und sicherlich bist du immer noch das NDR-Gesicht, aber am Ende des Tages darfst du, glaube ich, hier freier reden, emotionaler, mehr auf den Punkt und du darfst hier auch sehr, sehr gerne deine Einschätzung, dein Weltbild zum Besten geben, weil ich habe nichts zu verkaufen gerade. Ich muss hier nichts präsentieren. Ich bin nicht da wegen einem neuen Kochbuch, sondern ich bin einfach jetzt, wir sitzen hier zusammen, weil wir gegenseitiges Interesse aneinander haben. Und das finde ich gut.
Sehr schön gesagt.
Und nachher rufst du mich wieder an und ich soll die ganze Scheiße rausschneiden. Aber das ist ja nicht so schlimm.
Habe ich noch nie gesagt.
Doch, hast du schon mal gesagt. Das erfordert Mut. Also wirklich, Podcast ist auch wirklich, und das ist ja, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Aber in den Anfängen war das ja Zitatfeuerwerk, weil es eben unkontrolliert war. Da wurde ja jede leicht erzählte Geschichte, also wenn ich jetzt in meinem Radiointerview bin, dann weiß ich schon sehr deutlich, an welcher Stelle ich hin und wieder mal nicht reden sollte, weil ich nur zwei Sätze loswerden kann. Im Podcast könnten wir jetzt über die Rezeptur des Wackelpeters wirklich eine Stunde diskutieren.
Du hast so recht, Alter, du hast so recht.
Die Diskussion wird schwierig, aber du könntest das.
Naja, es gibt ja kranke Menschen, die finden roten Wackelpeter geiler als grün. Und ich meine, ganz ehrlich, wie entsozialisiert muss man sein? Und es gibt Menschen, die essen Wackelpeter mit Sahne. Also mit echter Schlagsahne. Also Wackelpeter, wenn mit Sprühsahne. Und es ist wichtig, ein Wackelpeter ist auch am besten, und das habe ich perfektioniert, ist wirklich am besten bei 4 Grad Kühlschranktemperatur. Nicht 6, nicht 7, 4 Grad. Wenn ich Wackelpeter im Kühlschrank habe, dann stelle ich die Temperatur im Kühlschrank runter. Weil mit 6, 7 Grad brauchst du mir nicht kommen. Und wenn der zu früh aus dem Kühlschrank rausgeholt worden ist, dann hat doch die ganze Arbeit gar keinen Sinn gemacht. Das muss fluschen und... Weißt du, wenn du diesen auch vom Löffel so runtersaugen kannst, und ich habe nur meine Zahnlücke, und das also da durchziehen kannst, und dann hast du immer noch so ein bisschen diese Feine, und dann kommt langsam die Süße, und dann kommt diese schöne chemische Waldmeisternote, die nach allem schmeckt, aber nicht nach Waldmeister, aber einem Waldmeister impliziert.
Wir sind komischerweise, merkwürdigerweise gerade beim Kochen, und das mit geilste, Tim, das mit geilste bei Kitchen Impossible ist für mich immer der Opener, wenn du den Deckel der Kiste hebst und deinen Kolben reinhältst. Ja. Und das ist für mich das Allergeilste. Und dann die Kamera close auf das Gesicht von Tim Melzer. Was passiert mit der Nase, mit dem Kolben? Was geht da in dir vor? Das ist ja keine Show, die du machst, sondern man merkt zu Anfang, ach du Scheiße, oder I'm the winner.
Naja, manchmal ist es so, ich koche ja das Gefühl, also ich... Meine Taktik ist, und ich habe sie jetzt auch schon oft erzählt, deshalb meine Kollegen können das ruhig kopieren. Meine Taktik ist, dass ich selten das Rezept nachkoche, sondern immer meinen ersten Eindruck, meine Emotionen, meine erste Intuition, die ich habe. Und wenn es ein bestimmter Geruch ist, den ich mir gut merken kann, weil der bei mir kurz was auslöst oder eine Assoziationskette erweckt, ohne dass ich das Produkt gesehen habe, weil dann fange ich schon zu interpretieren. Dann ist das oftmals schon, sind das die ersten 10-20% des gesamten Gerichts. Wenn du eine Art von frischen Frittiergeruch hast und ich noch gar nicht weiß, welches Produkt dahinter ist, dann weiß ich, okay, jetzt mach nicht so ein Gedöns ums Produkt, sondern konzentriere dich auf die Panierung, also auf diesen Geruch, auf dieses ganz Klare. Und dann setze ich mir das Gericht zusammen und ich versuche zu verstehen, was... Wirst du, weil ich muss ja für die eine Jury kochen, deren Lieblingsgericht das ist. Das heißt, Wir haben eine emotionale Bindung an dieses Gericht. Und dann versuche ich reinzutauchen und zu verstehen, was könnte das sein? Warum ist dieses Gericht ein Lieblingsgericht? Und das ist, glaube ich, meine einzige Stärke, die ich in diesem Brumbaborium der Kulinarik habe oder ein Qualitätsmerkmal, was mich ein bisschen in diesem Wettbewerb hält, weil fachlich gesehen sind meine Kollegen alle besser. Ist kein Scheiß. Also fachlich.
Aber du gewinnst, darum heißt es, Alter.
Nochmal, ich bin ein bisschen wie Pierre Lasogga. Weißt du, eigentlich wirklich so. eigentlich wirklich so, als ob ich für diese Sportart nicht gemacht bin. Aber irgendwie kriege ich das Ding trotzdem rein. Und es eben, wenn du La Soga nimmst, ist er ein Spielertyp aus den 80ern, aus den 90ern. Ja. Der hat ja mit dem modernen Fußball nichts zu tun,
null.
Aber er hat trotzdem geknipst. Und ja, so bin ich auch. Eigentlich passe ich in diese Welt nicht rein, aber irgendwo habe ich doch eine Fähigkeit. Und ich meine, das ist dieses inhalierende Emotionalität eines Gerichtes, das Verstehen eines Gerichtes, die Aussage, die ein Gericht hat, lange, lange, lange bevor ich die Inhaltsstoffe kenne, die Zutaten und das Rezept.
Wer ist deine Kerstin La Soga? Ich bin ja großer Fan von Kerstin La Soga.
Ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, ich finde auch zu Recht, ich glaube, das gab es mal in der Bild, eine kleine Miniserie, die La Sorgas. Die La Sorgas sind, das sind wie und die Kardashians ohne Stil.
Aber die Kardashians, die haben Stil.
Aber das meine ich liebevoll.
Ja,
ne?
Total.
Aber
wirklich, aber total.
Ich finde, die La Sorgas sind einfach eine ganz, ganz tolle Fußball-Assi-Familie.
Ja, das sind Typen. Du hast gerade, haben wir kurz über Monika Fuchs geredet, die ist schon relativ alt, dann war bei dir auch schon Franz Keller, den findest du auch richtig gut, den Koch, der ist ja auch schon richtig alt, hier geht es auch immer ein bisschen um Generationen bei uns, weil Carlo ist ja auch ein bisschen älter.
Ganz vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig jetzt.
Wie gehst du mit dem Alter um? Hast du Angst vom Alter oder wie willst du sein, wenn du 70, 76 oder 82, macht sich da so Ü40 da auf ein paar Gedanken drüber?
Ja, also ich mache mir sogar jetzt gerade Gedanken darüber, aber weniger wegen meines physischen Alters oder sonstiges, sondern dass ich schon manchmal jetzt denke, ach, die Jugend, die jungen Leute. Ja, ja. Was ist da? Ich habe neulich mal gesagt, die jungen Leute. Und dann habe ich gesagt, Alter, halt die Fresse, red nicht so. Und dann, also zu mir selber, weil das ist es nicht. Aber ich glaube, wenn man es schafft, nach einer also es, wir dürfen älter werden, wir dürfen würdevoller werden, wir dürfen Dinge sehen aufgrund der Summe unserer Erfahrung. Wir dürfen aber niemals unsere Meinung über dem stellen, was nachkommt. Sondern wenn man es schafft, offen und interessiert zu sein mit Entwicklungen, die man hin und wieder auch nicht versteht. Also Beispiel Netflix. Verstehe ich nicht. Ja, also gibt meine Lieblingsgeschichte, dass ich in einem Hotel bin und ich so sage, Mensch, ich würde ganz gerne eine Serie weitergucken. Und meine Partnerin sagt dann irgendwie, ja, mach doch, wir haben doch Netflix. Und ich so, ja, aber zu Hause.
Carlo findet es nicht witzig, ich verstehe es.
Ich bin im Augenblick ein bisschen draußen.
Nee, und ich glaube, die Phase wird auch wieder überwunden, dass ich nicht Menschen versuche, das Leben anhand meiner Erfahrung zu erklären, weil ich finde das wahnsinnig anstrengend. Ich fand ein Reich Ranitzky auf der Dankesrede des Fernsehpreises, fand ich unverschämt und anmaßend und überheblich und arrogant, weil ich sage, was soll das? Warum beschimpfen alte Menschen, die sozusagen vielleicht eine Meinung haben über das, warum beschimpften sie einen ganzen Raum voller junger Menschen, die voller Tatendrang sind, Visionen, Hoffnungen, Ideen, vielleicht auch falsche Ideen, weil man erhebt sich dann so und tut so, als ob man immer alles richtig gemacht hat. Und das halte ich für wahnsinnig dumm.
Ja, aber du musst ja gar nicht Reich Ranitzky zitieren, sondern hier sitzt ja einer, der demnächst 77 wird und der in seinem Leben nichts ausgelassen hat. Und da kann ich euch beiden sagen, dass ich als in 3 Jahren 80-Jähriger natürlich viel bereue, aber nichts wieder gut machen kann. Aber dass ich eben die Kraft in mir habe, dass ich mich so in dieses Leben verliebt habe, dass ich lebe und dass ich deshalb keinerlei Angst vorm Tod und vom Alter schon gar nicht habe, weil ich kann es nicht ändern. Ich fand es so geil, der Titel von Fuchsberger, den wir beide gut kannten, eben Alter ist nichts für Feigling. Das ist völlig richtig, aber ich habe tatsächlich 3 oder 4 oder 5 extreme Süchte überwunden, ich habe schwerste Krankheiten überwunden und ich habe niemals aufgegeben. Was ich sagen will, ist einfach, und da ähneln wir uns eben, ich kann mir nicht vorstellen, ein Melzer mit schlechter Laune, weiß ich.
Ich schon.
Also ich kann, nee,
guck mal.
Ja, okay, wenn irgendwas in die Grütze geht, im Wahnsinn des Wortes, der zu essen brennt, anscheinend egal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du 2, 3 Tage mit der Fresse rumläufst, das geht bei dir nicht.
Es ist in der Tat, wir haben jetzt 11 Jahre Bullerei. Und ich habe neulich, mussten ja mit der Schließung und dem Ganzen irgendwie so, und dann waren die alle so betroffen und ich sag, Kinders, guckt mich an, ich bin euer Chef, ich mach das, wir gucken das, wenn ich schlechte Laune hab, dann dürft ihr schlechte Laune haben.
Geil.
Solange ich da vorne bin und ich dem sozusagen dem Schicksal ins Gesicht lache, solange müsst ihr mir vertrauen und solange müsst ihr sozusagen auch gute Laune haben, weil ich muss mir jetzt, das kostet Kraft, immer das Positive zu suchen und auch zu finden. Aber es ist machbar. Und ich merke, wenn die Menschen richten sich zu oft nach dem bisschen Negativen aus. Und ich weiß nicht, ob es eine intelligente oder eine dumme Richtung ist. Ich nenne es immer positive Dummheit, dass ich erstmal gucke, wenn da viel Schatten ist. Aber wenn da Schatten ist, muss es irgendwo eine Lichtquelle geben. Das ist manchmal anstrengend im Leben. Das gehört dazu. Es gelingt nicht jeden Tag aber nach einem Tag ist auch gut. Vorgestern war ich so ein bisschen genervt ob der Situation und da brach das so ein bisschen in mir, wo ich die ganze Zeit versucht habe, immer nur sehr stark und sehr, sehr, sehr positiv nach vorne zu denken, voller Vision und Ding. Und da irgendwie fehlte mir in dem Moment, an dem Tag, für 3-4 Stunden fehlte mir so ein bisschen die Vision. So, da habe ich gedacht, Alter, so langsam bräuchte ich auch mal wieder einen Ankerpunkt. Irgendwas, woran ich glauben kann. Seit 7 Wochen eiern wir alle rum, wissen nicht, wo es hingeht. Also beruflich gesehen, wissen nicht, wo es hingeht. Wir sind kreativ, flexibel. Wir passen uns jeden Tag aufs Neue an Situationen an. Und dann dachte ich so, es wäre jetzt ganz geil, mal auch mal einen Tag durchzuschnaufen. Jetzt wäre mal ganz cool, wenn wir mal einen Schritt erreichen und da kurz mal Basis durchatmen können und von dort aus sozusagen die nächsten Steine finden, um über diesen Fluss rüberzukommen. Und in dem Moment habe ich keinen Stein gesehen, aber dann ist das auch gut. Dann kotzt man sich mal aus oder was ich gerne mache, ich höre gerne Musik, fahre gerne dann mal eine Stunde Auto und bin dann mal für mich und höre Musik.
Genau wie ich, Alter. Ich bin ja Klassik-Fredi. Ich setze mich ins Auto, hau mir Klassik rein und kann so unfassbar entspannen. Also ist das eines der kleinen Steine, die du erwähnt hast hier, genau.
Was bringt dich runter? Was hörst du, wenn du mit dem Auto unterwegs bist?
Naja, ich bin, das ist das, warum ich Musiker so fantastisch finde oder überhaupt Musikschaffende. Dass Musik kann Emotionen verstärken, Musik kann Emotionen unterstützen, Musik kann sozusagen den Soundtrack deines Lebens darstellen. Und ich hin und wieder öffne ich mich mal neuen Musikrichtungen und ich bin da jetzt nicht blind, aber ich merke, dass die prägendste Zeit war bei mir, glaube ich, zwischen 20 und 30 musikalisch. Lass es zwischen 15 und 30 gewesen sein, weil der erste Kuss, die Entjungferung, das Abitur, der erste Rausch, das erste Feiern gehen, das erste morgens um 10 nach Hause kommen, das erste, also viele, viele ersten Male sind bei mir sehr intensiv mit Musik verbunden. Und es ist ein bunter Blumenstrauß, aber ich habe jetzt gerade gestern ein Lied zum ersten Mal seit 20 Jahren gehört und nur für die letzte Minute, Belfast Child von Simple Minds, hatte ich total vergessen. Und was für ein genialer Song. Ich höre sehr gerne gerade beim Autofahren Motorhead, Sympathy for the Devil, weil da nochmal so ein bisschen diese klassischen jaulenden Heavy-Metal-Gitarren im Hintergrund sind. Ich liebe ein Max Mutzke-Album, was er mit dem NDR-Symphonieorchester aufgenommen hat, wo er eine Version von Creep von Radiohead gespielt hat, wo es einfach, aber es muss immer irgendwas Emotionales sein. Ich höre gerade wahnsinnig gerne, und ich glaube, das ist halt die Situation, in der wir uns befinden, Frank Sinatra, That's Life und My Way. Das sind Dinge, das sind, als ob die für diese Situation geschrieben worden sind, diese Lieder. Und ich liebe das, That's Life gerade zu hören, weil am Ende des Tages geht es jetzt darum, wir fallen gerade alle hin, aber es geht darum, definitiv wieder aufzustehen und definitiv irgendwie sich glauben zu machen. Es gibt aber auch Momente, wo ich mal so ein bisschen, ich sag mal, emotional vielleicht mehr in Watte geballert bin, also so ein bisschen depressiver. Und dann höre ich wahnsinnig gerne eher getragene, ruhige, fast zum Suizid auffordernde Musik. Ich glaube, was man grundsätzlich der Musik unterstellen muss, die ich gerne höre, sie muss von Herzen kommen, sie muss sich irgendwie ehrlich anfühlen. Also es darf nicht zu technisch sein. Aber das betrifft mein ganzes Leben. Wenn ich merke, dass Essen zu technisch wird, dann gutiere ich das, dann sehe ich die Qualität, aber es berührt mich nicht mehr. Und wenn eine gewisse Persönlichkeit, eine Handschrift drin zu erkennen ist, wenn irgendein Charakter, und ich meine, viele gute Sänger sind grottenschlechte Sänger. Bob Geldof, Vollkatastrophe als Sänger eigentlich. Und es gibt so viele beschissene Sänger, die sehr erfolgreich sind, technisch gesehen, aber die berühren dich, weil sie einfach das glauben, was sie singen und sozusagen das wirklich aus vollstem Herzen machen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ganz ehrlich, Mick Jagger. Wie heißt dieses Ding? White Horses?
Ist das nicht Neil Young? Entschuldigung, ich habe wirklich gar keine Ahnung von alter Männermusik.
Alter Männermusik, Moment.
Ich sag mal so, das Abitur also ist bei Young. Dir jetzt aber auch nicht letztes Jahr gewesen, oder?
Nee, aber Neil Young und Mick Jagger, also das sind, kann man schon sagen, dass das ältere Männer sind, oder nicht? Also.
Aber ich entdecke jetzt im Alter auch Musiken für mich, die für mich absolut nicht relevant waren, als ich jung war. Also so schlecht kann sie nicht sein. Lou Reed, Leonard Cohen, was für ein brillanter Songwriter. Oh. Und wo ich dann wirklich sage, und das ist ja keine Musik, mit der ich groß geworden bin, sondern die entdecke ich jetzt erst. Also es kann ja, vielleicht hat das was mit der Generation zu tun, aber schlecht muss es deshalb ja nicht sein. Du junges, unvernünftiges Ding da.
Ihr habt mich nicht verstanden. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe von vielen Dingen, die gut sind, keine Ahnung. Zum Beispiel auch vom Kochen. Also deshalb, insofern, ich esse gerne, ich höre gerne Musik, aber ich kann es nicht beurteilen.
Ja. Ich möchte einmal...
Nochmal, das ist ja das Schöne an unseren Dingen. Du kannst es beurteilen, weil es muss dir gefallen. Das ist das, was ich immer sage. Du musst keine Ahnung haben, um Essen zu verstehen.
Ja, aber ich muss den Kochen, ich muss die Schritte des Kochens nicht beurteilen, sondern das Ergebnis, das macht mich glücklich, gegebenenfalls. Ja. So.
Siehst du, da hast du mir, wir haben es am Anfang, Tim, und das ist völlig in Ordnung gesagt, dass Family draußen bleibt, sowohl bei dir als auch bei uns. Aber eine Frage muss ich dir stellen, die ist einfach für mich, ich möchte so gern dabei sein. Ich möchte so reinschlüpfen in den Menschen, den ich jetzt versuche mal zu beschreiben. Ein Restaurant irgendwo in Hamburg hier und der Koch steht da und die Tür geht auf und Melzer kommt rein. Da muss doch in dem Koch, der Tim Melzer reinkommt, sieht sofort im Verdauungstrakt die absolute Scheiße losgehen. Die müssen doch Schiss haben, jetzt mal ganz im Ernst, wenn Melzer reinkommt und der Koch sagt, für den muss ich jetzt was kochen.
Also ich sag mal so, ich denke schon, dass es manchmal Reaktionen gibt, wenn ich ein Restaurant betrete. Meines Erachtens sind es aber dann in dem Moment eher so, oh Alter, auf den habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Das ist, wenn ich in sehr gute Restaurants reingehe, würde ich sagen, was will der denn jetzt hier? Grundsätzlich trete ich ja in der Öffentlichkeit und auch mit dem, was ich tue, im positivsten Sinne des Wortes im Mittelmaß auf. Ich mag den Durchschnitt, ich mag Normalität, ich bin kein extremer Mensch. Und ich glaube, die Leute verstehen, und das ist das, was ich auch immer wieder sage, dass Kochen im Wesentlichen Handwerk ist. Und wenn man das Glück hat, damit Geld zu verdienen, dann hat man Glück damit gehabt. So, und es gibt ganz viele Kollegen und den Respekt habe ich nach wie vor tief in meinem Herzen verankert. Ich weiß einfach, aus welcher Kinderstube wir da kommen. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Tag am Herd zu stehen. Und ich habe noch nie, und das wird man, glaube ich, hoffentlich lange nicht von mir hören, in der Öffentlichkeit irgendein negatives Urteil über irgendjemanden abgegeben. Ich versuche positiv zu argumentieren. Und es ist nicht meine Aufgabe, irgendein Urteil zu fällen. Ich glaube, die scheißen sich mehr in die Hose, wenn ein, ich sag mal, angesehener Koch das Restaurant betritt, als wenn Tim Melzer kommt.
Ja, komm. Da sind wir ganz, ganz kurz bei deiner Androhung, nenn ich es mal, etwas ketzerische. Wann wirst du denn mit deinem Freund Oliver du kochen?
Es ist jetzt gerade durch Corona leider geplatzt. Es war für dieses Jahr fix geplant, dass er bei Kitchen Impossible sozusagen eine Challenge gegen mich antritt. Das mussten wir jetzt leider durch Corona absagen, weil wir nichts planbar ist. Wir werden wahrscheinlich eine deutsche Staffel machen, wenn wir überhaupt noch eine machen. Wir versuchen da natürlich, die Zeit läuft uns weg. Du hast schon eingangs gesagt, wie viele Tage man unterwegs ist. Und das Jahr hat bald keine Tage mehr, also für uns. Und deshalb in diesem Jahr wird's leider nichts. Das war fest zugesagt und wir kriegen es nicht auf die Reihe. Und wir versuchen es gerade im nächsten Jahr wieder auf die Reihe zu bekommen.
Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Warst du schon mal bei IKEA essen?
Ja, super. Ich bin sogar schon zu IKEA gefahren, nur um zu essen.
IKEA, habe ich gerade gesehen, hat gerade das Köttbullar-Rezept veröffentlicht. Für alle Leute.
Haben Sie?
Ja, guck mal hier.
Das echte Rezept?
Ist genauso grafisch aufgemacht wie ein Packschrank-Anleitung, ist aber ohne Imbus.
Was ist die Füllmasse?
Die Füllmasse? Es ist halt gemischtes Hack, Zwiebel, ich muss übersetzen, das ist alles Englisch, Knoblauch, Paniermehl, Ei, Milch, Salz, Pfeffer und dann halt die Soße.
Das war's?
Ja, also angeblich.
Da ist doch süß, da ist doch irgendwas Süßes immer drin in den Bällchen.
Ich fax es dir zu, das Rezept, und dann kannst du mal gucken, ob das original schmeckt.
Ich habe lange das Wort, ich fax dir was zu, nicht mehr gehört, aber ja, ich freue mich.
Ja, du wolltest doch ein Intro schon. Ja, ist doch schön, oder?
Du bist bei Karte zu Hause, ne?
Natürlich. Faxen ist meine Welt, natürlich. Schick mir mal ein Telegramm, herrlich.
Natürlich, also das ist die Kött- oder Schöttböller, wie man ja umgangssprachlich sagt. Den Hotdog, ganz klassisch, 1-Euro-Hotdog mit Zwiebeln an der Theke. Das wird nach Corona auch Geschichte sein. Wir werden in 20 Jahren erzählen können, dass wir noch den Original-IKEA-Hotdog an der Theke uns selber zusammenstellen konnten. Ohne Spuckschutz, ohne Plexiglas, ohne jegliches Hygiene. Und was wir früher lustigerweise gemacht haben, meine Großeltern waren, ich sag mal, skandinavische Designfans. Und wir hatten immer so das ein oder andere Designstück zu Hause. Mein Opa war Architekt. Und wir waren zum Krebsessen bei IKEA. Und da gab es Krebse und Wodka satt. Und da hast du dann so, also nicht für mich, weil ich war noch ein Kind, aber das war immer ein Volksfest. Das
war ich eher in Schnelsen oder in Dänemark?
Das nee, Schnelsen. Schnelsen, ja. Also da, aber dieser, also ich finde schon, dass damals, und das ist so leider so ein bisschen verloren gegangen, vielleicht im Alter ist es so, man geht jetzt konzentriert einkaufen. Man geht da hin, man versucht es so kurz wie möglich zu halten irgendwie. Früher bist du halt einfach mal, da bist du statt Hagenbecks Tierpark, bist du mal einen Tag zu IKEA gefahren.
Dann, nächste Frage war, was isst du heimlich? Ich kann ja mal anfangen, damit ihr wisst, was ich meine. Ich gehe manchmal heimlich an die Müsli-Packung und greife da mit der Hand rein und esse das und will, dass das niemand sieht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber du merkst selber an der Fragestellung, was isst du heimlich? Heimlich ist heimlich, dann macht das doch keinen Sinn, jetzt zu erzählen, was es ist.
Da hast du recht, aber ich dachte, du merkst es vielleicht nicht.
Aufschnitt ohne Brot.
Ah ja, okay.
Jawohl.
Du auch?
Ja, natürlich. Schinken sofort oder, aber ganz, 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 für mich ganz wichtig, einen scharfen Käse und darauf nur Schokolade.
Oh.
Das geht. Ja, natürlich.
Aber du hast doch gesagt, du hättest deine Süchte überwunden.
Ja, aber die Sucht ist ja, wird ja nicht vom Staatsanwalt verfolgt. Also das ist alles
ich muss gerade lachen, weil als ich damals in der Spaltingstraße gewohnt habe, wo du ja oben gehaust hast, gab es doch vor dem Haus auf dem Parkplatz im Keller diesen einen Techno-Club. Weißt du noch?
Natürlich.
Später hieß er Tunnel, Fun Club. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er damals hieß.
Ja, ich glaube Tunnel, ja genau. Ja.
Wir haben uns zu den Damen, das war halt meine erste WG außerhäusig, und dann haben wir in der Küche gesessen und ein bisschen Skat gespielt und eingelodert. Und dann gibt es ja diesen Fressflash. Und da weiß ich noch, die größte Perversität, die ich mir je angetan habe, war rohe Spaghetti, rohe, angekaut und dann Löffel Himbeermarmelade hinterher geschoben. Und ich dachte, es sei eine kulinarische Offenbarung gewesen. Wie gesagt, ich gehe auch jetzt immer noch nachts hin und wieder in den Kühlschrank, irgendwie so wach auf und denke so, boah, ich habe bestimmt 2 Wochen nichts mehr gegessen, da muss was rein. Und dann gehe ich in die Küche und dann sehe ich so, oh, jetzt aber nur Messer rausholen und Brot und schmieren und so, ist auch blöd. Und dann fresse ich halt den Aufschnitt direkt weg.
Also deckungsgleich bei mir.
Also dafür, dass es so eine doofe Frage war, ist eine Menge bei rumgekommen. Freut
aber
mich.
Aber ich habe eine Frage, die ich vor der Neid stelle. Ich sehe dich ja jetzt, komischerweise sehe ich dich jetzt, weil wir ja diese Skype-Geschichte haben hier. Du siehst frisiert aus. Friseure haben zu.
Ich habe auch heute,
ja, Alter.
Ich habe heute einen, wirklich, seit über einer Woche hatte ich nur Bad Hair Days. Heute bin ich aus der Dusche raus. Ich habe noch eine halbe Stunde in der Wohnung mit mir noch gewesen, habe einen Kaffee getrunken. Ich habe meine Haare gemacht und dachte, bam. Aber ich habe schon am 4. Mai oder 5. Mai, ich weiß nicht, wann die wieder dürfen, Punkt 10 Uhr bin ich der erste Kunde bei meinem Friseur.
Ich 7. Mai. Wie hältst du den Scheitel? Den Scheitel hältst du ja, seitdem man dich kennt. Du hast ja einen Scheitel.
Nee, den habe ich erst seit einer Sendung bei Kitchen Impossible. Ich hatte ja erst, war ich ja so ein, ich sag mal, so ein Nackenmulch auf dem Kopf.
Ach ja, du hattest ja auch mal den Seitenkopf mal rasiert sozusagen.
Nee, alles.
Ich hatte den ganzen Schädel rasiert. Ich fand immer, ich sah aus wie Ewan McGregor in Trainspotting, nachdem er durch die Toilette getaucht ist. Also ich habe das schon verstanden, wenn der ein oder andere visuell mit mir nicht klarkam. Und dann hatte ich ja damals meinen Burnout und habe mich eine Zeit lang zurückgezogen und bin, hab die Haare wachsen lassen und bin mal über diese Arschlochlänge hinweggekommen. Also wenn du ewig den Kopf rasierst und dann wachsen lässt, irgendwann siehst du aus wie so ein Play-Doh-Knetmännchen, weil die Haare komplett und wenn du dann so ein bisschen Fasson machst, dann siehst du halt aus wie so ein englischer Hooligan, der aus irgendeiner Arbeitersiedlung. Und ich hab's geschafft, diese Länge zu überwinden, seitdem habe ich volles Deckhaar. Und wenn ich jetzt so mir Pressebilder aus den vergangenen Tagen angucke, ne, also ich mag, es gibt von mir keine privaten Fotos, das ist ganz interessant, dann denke ich immer so, Boah, du hättest aber auch mal hin und wieder einen Style-Berater benötigen können. Also da ist ja so jede Variante da. Und durch eine Sendung bei Kitchen Impossible bin ich zu einem Hipster-Friseur in Berlin gebracht worden, wo man Zigarre rauchen konnte und Whisky saufen beim Haare schneiden. Also hier so ein Gentleman's Barber. Und der hat mir diesen Scheitel reinrasiert. Und seitdem, finde ich, bin ich so eine Mischung aus, ja, was ist es jetzt, Hugh McGregor und Kirk Douglas Michael Douglas bei Gecko, wo er diesen Finanzhai hat. Manchmal sieht es sehr slick aus, aber immer seriös.
Wie kann man so lange über eine Frisur reden? Das macht mich ganz...
Logisch.
Wenn Carlo sich noch erinnern kann, zu der Zeit, als wir in der Spalding gewohnt haben, da habe ich, sage ich mal, die Haarfarbe an die Sockenfarbe angepasst. Ich war ein echtes Opfer. Ich hatte eine Kuhfellhose, ich hatte bunte Haare, ich hatte ein Zungenpiercing. Ich glaube, die haben da oben den Kopf geschüttelt über den jungen Mann und waren ängstlich, haben die Straßenseite gewechselt.
Ich musste ganz kurz mal einfragen dürfen. Gestern Abend haben meine Frau, mein Sohn und meine Tochter und ich vor dem Fernseher gesessen und wir haben einen Trailer gesehen. Also du musst mir ein bisschen versuchen, die Neugierde jetzt zu nehmen. Tim Rauer und du, ihr habt einen Trailer auf Kitchen Impossible so Tränen gelacht, ein 30-Sekunden-Ding, wo ihr so, weil das so ansteckend war, haben wir auch so lachen müssen, weil du siehst 30 Sekunden, ne, zwei Spitzengucker, die so Tränen lachen.
Es gibt ein Highlight aus unserer gemeinsamen Kitchen Impossible-Geschichte. Ich bin der Vater des Erfolges, Tim die Mutter. Und und natürlich, was ich ja schon eingangs erwähnt habe, das Rezept ist nicht immer das Entscheidende, manchmal sind es die Umstände. Und Tim weiß, dass ich mit Autoritäten per se, einfach nur weil es eine Autorität ist, nicht unbedingt klarkomme. Und schickt mich zur Marine und lässt mich eben auf einer Fregatte sozusagen für die Marine ein Gericht nachkochen, Erbsensuppe. Und ich mit einer stoischen Ignoranz, wie ich mich da halt auf diesem Schiff bewege und einfach konsequent ignoriere, dass ich jetzt mich eigentlich unterordnen und einordnen müsste, habe halt verbalen Durchfall. Und das hat eine so unfreiwillige Komik. Tim freut sich einfach wahnsinnig darüber, wie sein Plan aufgeht. Und ich kriege auch erst da eigentlich mit, wie neben der Spur ich eigentlich bin und was ich mir da eigentlich... Weil währenddessen habe ich das gar nicht mitgekriegt. Währenddessen dachte ich so, ich bin ein netter Kerl. Aber dann siehst du das nochmal in der Fremdbetrachtung und denkst so, leck mir am Arsch, also dass sie nicht von Bord geschmissen haben und als Übungsköder da, das war schon gut. Aber das ist das Schöne an dieser Sendung. Wir weinen, wir fluchen, wir schimpfen, wir sind manchmal aggressiv, aber so wie das Leben ist, wir lachen eben auch aus vollen Herzen mit uns und über uns.
Läuft das Sonntag? Oder wann läuft
es? Ich glaube, jetzt hier Sonntag, genau.
Sonntag, ne? Viertel nach acht, ja.
Okay, Tim, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, aber ich wollte noch mit dir aber eine Sache wärmen. Ist euch aufgefallen, dass dieses Wort Corona kein einziges Mal gefallen ist, außer von Tim? Wir haben nicht über Corona gesprochen. Wir nennen es sowieso nur Carola, deshalb wäre es für uns auch überhaupt
nicht. Ja, ich habe vor zwei Wochen beschlossen, Tim, dass ich Corona nicht mehr im Mund nehme, sondern von Carola rede, weil Carola ist fröhlicher. Also wir haben über Carola, haben wir ganz bewusst nicht geredet.
Nee, aber ich wollte noch einmal über das reden, was Tim gerade macht. Kochen für Helden. Kannst du noch einmal kurz was dazu sagen? Und dann habe ich noch eine Frage, wie ich mich irgendwie einbringen kann. Also nicht bei Kochen für Helden, sondern grundsätzlich, was ich tun kann, damit es zumindest den Gastronomen, weil da kennst du dich aus, demnächst wieder besser geht.
Also, ich fand das auch sehr, sehr fein, dass wir diesmal eben nicht auf Labarabab, weil hin und wieder ist es auch mal ganz gut, mal eine Pause zu machen. Das heißt nicht ignorieren, aber auch mal durchatmen und nicht immer eben nur aufs Negative gucken. Das Kochen für Helden ist einfach eine ganz einfache, schöne Idee gewesen eines Kollegen von mir aus Berlin, Max Strohl. Es gab die Schließung der Restaurants, die offiziell angeordnete Schließung, die kam relativ plötzlich, so dass noch Warenbestand in seinen Kühlhäusern war und die wollte er nicht verkommen lassen. Also hat er sie gekocht, verkocht, verarbeitet, Gerichte draus gemacht und hat es dann den Menschen zugeführt, die eben nicht zur Tatenlosigkeit verdammt waren, sondern den Menschen, die uns ja gerade am Anfang dieser Krise, inzwischen haben wir uns alle dran gewöhnt, das Gefühl eines Weitergehen des Lebens zugesichert haben. Und das waren eben die Funktionsberufe, das waren die Leute in den Gesundheitsberufen, das waren die Kassiererinnen, das waren die ja nun wirklich auch malträtiert worden sind von den Koberern und Hamsterkäufen, die bepöbelt worden sind von den Fahrern, von der Müllabfuhr und den Menschen. Daraus ist eine richtige Initiative eine deutschlandweite entstanden, die heißt halt Kochen für Helden und wir kochen hier gerade jetzt auch hier in der Guten Botschaft für Menschen, die nach wie vor tagtäglich ihre Zeit und auch teilweise vielleicht, wenn man nach außen guckt, ein bisschen ihre Gesundheit mit aufs Spiel setzen, damit das System nicht in sich zusammenbricht. Das ist so eine Art von Dankeschön und Wertschätzung. Das ist, wir haben das inzwischen ausgeweitet, auch auf Obdachlosenprojekte. Das sind nicht wir, also nicht wir Tim Melzer und Crew, sondern wir Gastronomen deutschlandweit. Und jeder hat fügt den Menschen oder tut den Menschen, versucht ihnen den Alltag ein bisschen zu erleichtern, wenn sie schon ihre gesamte Energie gerade aufbringen, um eben das am Laufen zu halten, dass man eben sagt, Dankeschön.
Und was kann ich tun, ich als potenzieller Konsument, der auch demnächst irgendwann wieder in ein Restaurant gehen will, wo kann ich mich engagieren, was kann ich tun, um euch zu helfen?
Also grundsätzlich gibt es momentan für mich wahrgenommen so ein bisschen auch, was die Einschränkungen sind, wenn wir wieder öffnen dürfen, als ob wir die größten Dreckschleudern der Nation sind, als ob wir die Kloaken des Landes sind, wenn ich überlege, mit welchen Auflagen wir eventuell wieder öffnen dürfen. Und wenn man uns vertraut, uns Glauben schenkt, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen wirklich hygienisch, einwandfrei und sauber arbeiten. Und das Letzte ist, was wir wollen, ist die Gäste gefährden. Und ich glaube, dass jeder Gastronom, wirklich jeder intelligente Gastronom, und das sind die meisten, Verantwortung zeigen wird, um dem Gast einen so sicheren Aufenthalt, wie es irgendwie nur geht, und trotzdem eine Emotionalität dabei zu kommunizieren. Und wenn man uns Glauben schenkt und dann vielleicht eben sich die Zeit, die Muße nimmt, uns wieder zu besuchen und dabei zu unterstützen, dass wir unserem eigentlichen Zweck nachkommen können. Und dann, ich glaube, ist schon eine ganze Menge getan. Essen kommen und vor allen Dingen uns nicht stigmatisieren, sondern uns vertrauen. Wir sind nicht dumm. Also wir sind keine Wald- und Wiesen-Heinis, sondern wir sind Vollblut-Profis. Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft. Wir lieben unsere eigene Arbeit, wir lieben unser Produkt, wir lieben unser Netzwerk, wir lieben unsere Produzenten. Und da ist so viel Leidenschaft dahinter. Und das wird gerade mit so viel technokratischem Aufwand belegt. Und das ist auch gut so. Das ist nicht, dass wir das nicht wollen. Aber wir wollen weiter emotional auch sein dürfen und können. Und das können wir nur, wenn die Gäste uns vertrauen und uns nicht hinterfragen und misstrauen.
Lass den alten Mann zum Schluss was sagen, Alter. Tu mir und den Millionen anderen, die dich mögen, das weißt du, du sagst, dass du unglaublich viele Leute hast, die dich mögen. Tu mir einen Gefallen, bleib so, wie du bist, weil wenn du nicht mehr so bleibst, wie du bist, dann schicke ich dir die Mafia auf den Hals.
Naja, gut, ein bisschen schlauer will ich noch werden im Leben, also eine Tickenveränderung sei mir gegönnt. Aber ich wollte noch sagen zu Corona, ich meine, Carlo, du hast doch auch schon mal für deine Familie gekocht, oder nicht?
Ich glaube nicht.
Es war schön mit dir.
Du hast auch schon mal ganz ehrlich, deine Familie hat deine Kochkünste überlebt. Da wird so ein bisschen Corona denen ja nichts anhaben, oder?
Das ziehe ich mir an.
Ist ganz, ganz toll. Wenn du mal wieder Langeweile hast, ruf an. Ich habe immer was zum Erzählen.